Die Wiederkunft Jesu ist etwas, worauf wir uns freuen. Wir sind Adventisten, also Ankünftler, abgeleitet von dem lateinischen Wort advenire, ankommen, sich nähern. Und wir drücken mit unserem Namen die wohlbegründete Hoffnung auf die zweite Wiederkunft Jesu Christi aus. Bevor ich jetzt noch genauer auf die Predigt eingehe, möchte ich zum Zeitlichen etwas sagen und zur Predigt selber. Die Predigt beruht im Wesentlichen auf ein Bibelstudium. Das bedeutet, es sind viele Bibelstellen enthalten und ich habe die Predigt auch schon als PDF zur Verfügung gestellt. Ich werde nur einzelne Stellen sozusagen euch sagen, dass die besonders gut sind zum Aufschlagen. Und ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt, es ist meine erste Predigt, es nicht ganz schaffe. Eigentlich ist der Plan, es in 30 Minuten abzuhalten, die Predigt. Wir haben jetzt 7:07. Das heißt, ich bitte um Verständnis, wenn ich dann etwa erst um 7:30 etwa Schluss mache. Ja. Wir haben also eine begründete Hoffnung und freuen uns auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich denke, da kann jeder zustimmen. Und doch sagt die Schrift, zum Beispiel in Joel, denn der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich, wer kann ihn ertragen? Ebenso in Offenbarung lesen wir. Und wer mag aufschlagen, denn diese Verse sind sozusagen die Grundlage meiner Predigt heute. In Offenbarung 6,17 lesen wir, denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Die Antwort auf diese Frage finden wir in den folgenden Versen in Kapitel 7. Und wenn wir da den Blick darüber gehen lassen, lesen wir dann letztlich in Kapitel 7, Vers 3. Und er sprach, beschädigt die Erde, noch das Meer, noch die Bäume nicht, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Hier wird etwas von einem Siegel Gottes als Schutz vor den vier Winden in diesem Fall gesagt. Am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Eine Gruppe, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen hat, wie wir in Offenbarung 13,16 lesen, und eine Gruppe, die das Siegel Gottes haben wird. Die heutige Predigt befasst sich vor allem mit der zweiten Gruppe und etwas genauer mit der Frage, was ist das Siegel Gottes? Es sollen zwei Mechanismen der Versiegelung aufgezeigt werden. Ich komme zurück auf den ersten Vers, den ich hier angesprochen habe, also ich meine den zweiten, entschuldigt, Offenbarung 7,3. Beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das Siegel ist an der Stirn und damit zunächst mal naheliegend etwas, das mit dem Denken zu tun hat. Außerdem werden Knechte Gottes versiegelt. Das heißt, denke ich, zumindest wissen wir, dass Knechte tun, was der Herr ihnen sagt. Und wir wissen also, dass das Siegel Gottes einen Schutz darstellen soll in Not. Zum Thema Schutz lesen wir beispielsweise in Sprüche 18,10. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Der Name des Herrn als Schutz. Dieses Thema Versiegelung durch das Siegel Gottes hat also etwas mit Schutz in Not und Bedrohung zu tun. Und wenn wir jetzt diesen Vers aus Sprüche heranziehen, vielleicht die kurze Anmerkung, wenn es um Schutz in Not und Verfolgung geht und in Sprüche steht, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt zum Namen des Herrn, dann ist damit wahrscheinlich nicht gehen im Sinne von Spazierengehen gemeint, sondern eher laufen, wie es auch Paulus in einem Vers ausgedrückt hat, nämlich relativ schnell. Wenn man sich vorstellt, dass ein Löwe oder andere Tiere oder Ähnliches Not verursachen oder ein Elefant. Im letzten Quartal, als wir Hiob hatten in der Lektion, kam die Frage auf, was wohl Hiob und seine Freunde von Gott wussten und dem großen Konflikt. Und da habe ich eine Stelle gefunden in 1. Mose, und da heißt es in 1. Mose 4,26, Und Seth zeugte auch einen Sohn und hieß ihn Enos. Zu der Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen. 235 Jahre, wenn man rechnet, nach der Schöpfung begann man zu predigen vom Namen des Herrn. Und die Frage kam auf, wie würde wohl eine Predigt über den Namen des Herrn aussehen? Ich habe dann im Internet mal geschaut und fand dann eine christliche Seite mit dem Titel Die Namen Gottes. Und in Einstiegsinformationen stand, die Namen Gottes in der Bibel wirken wie ein Stadtplan zum Kennenlernen des Charakters Gottes. Sie verdeutlichen sein wahres Wesen. Und dann wird weiter ausgeführt, welche Namen Gott in der Bibel bekommen hat. Wunderschön, um sich das anzuschauen. Auch Jesus hat den Namen Gottes, JHWE, ich bin, der ich bin, ausgelegt, indem er zum Beispiel sagte, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Zurück zum Siegel Gottes. Wir lesen in Offenbarung 14,1, die Verse in Offenbarung, die können alle aufschlagen, wenn sie wollen. Dieses Kapitel, dieses Buch ist die Grundlage heute. Offenbarung 14,1. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. An der Stelle möchte ich die Frage stellen, wie werden wir denn versiegelt? Beziehungsweise, wie werden die Menschen in der letzten Zeit versiegelt? In Judas lesen wir, ich will euch aber erinnern, die ihr dies schon wisst. Und dann geht's inhaltlich weiter. Ebenso schreibt Paulus in 1. Korinther, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wie wohl ihr es wisst und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit, und führt dann inhaltlich aus. Auch Petrus schreibt, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wie wohl ihr es wisst und gestärkt seid. Die Wahrheit verändert uns nur, wenn sie ihre Aufmerksamkeit hat, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns daran erinnern, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Auch das 5. Buch Mose, Deuteronomium, 2. Gesetz, Wiederholung der Weisungen genannt, verdeutlicht diesen Gedanken. Dieses 5. Buch Mose war das Buch, das Jesus sehr gerne zitiert hat, zum Beispiel als er versucht wurde. Auch die Frage, warum 4 Evangelien? Warum nicht ein Zeugnis oder ein Bericht? Ich denke, die Wiederholung setzt es ins Gehirn fest und im Falle der Evangelien bezeugt es auch deren Glaubhaftigkeit, da diese aus verschiedenen Perspektiven juristisch glaubhafte Zeugenaussagen liefern. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Zurück zur Suche nach dem Siegel Gottes. Hier möchte ich 4 Verse aus dem 5. Buch Mose vorlesen, und doch da können wir als einen Vers, der außerhalb der Offenbarung ist, vielleicht jeder aufschlagen. 5. Mose 6-8 möchte ich lesen. 5. Mose 6:5-8. Und du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, also das Gesetz und die Gebote, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Die Juden hängten sich tatsächlich sehr klein geschrieben das Gesetz wie eine Stirnlampe vor die Augen und banden es sich so um die Hände. Das ist sicher nicht falsch, aber ich glaube, dass Gott vor allem wollte, dass seine Gebote, seine Gesetze, die Gedanken und das Tun bestimmen. Ein Kennzeichen des Siegel Gottes wird also sein, das sich erinnern. Es gibt noch einen anderen Bereich außer dem Namen Gottes, in dem sein Charakter und sein Wesen wiedergespiegelt werden. Wir hatten das letzte Woche in der Lektion, und zwar das Gesetz, die Gebote Gottes, die wie Gott gut, gerecht und heilig sind. Man sieht es zum Beispiel an den 10 Geboten, du sollst nicht töten, Gott ist das Leben. du sollst nicht lügen, Gott ist Wahrheit. Und in Jesaja 8 lesen wir, binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Und daraus schließe ich, das Siegel Gottes ist der Charakter Gottes, ausgedrückt in seinen Namen und seinem Gesetz. Und der Weg dahin zu kommen, ist nicht unbedingt Neues zu entdecken, sondern über das nachzudenken, was man schon weiß, damit es einen verändern kann. Das Nachdenken über das Gelesene, das sich erinnern, ist also der erste Mechanismus, wie man das Siegel Gottes erhält. Das Siegel Gottes wurde im alten Israel auch schon vorgezeichnet. Wir lesen in 2. Mose, eine Kleiderordnung beschreibt, wie die Priester sich kleiden sollten. Und in Vers 36 lesen wir in Mose 28, du sollst ein Stirnblatt machen von reinem Golde. Ich bin nie sehr begabt gewesen in Kunst, aber das ist jetzt ein Stirnblatt aus reinem Gold. Du sollst ein Stirnband machen von reinem Golde, darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt, heilig dem Herrn. Ich habe das auch hier hingeschrieben, heilig dem Herrn. Rot, ich finde, Siegel sind immer rot, aber wie es genau aussah, weiß ich nicht. Und ich traue mich jetzt nicht, das aufzusetzen, aber es würde passen. Können wir das denn übertragen, was für Priester gelten soll? Ich meine ja. Schließlich lesen wir in Offenbarung 1, 5 und 6, Jesus Christus, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er macht uns zu Königen und Priestern. Und die Inschrift der priesterlichen Kleidung, des Stirnbandes, heilig dem Herrn, drückt, denke ich, aus, dass die Priester abgesondert sein sollen von der Sünde der Welt. Und übertragen auf uns, dass wir uns vielleicht nicht zu sehr mit Weltlichem oder Überweltliches nachdenken sollen. Wir kennen die Wahrheit. Wenn wir gefragt werden, wissen wir, dass Jesus für uns gestorben ist und viele andere wichtige Wahrheiten. Aber vielleicht befassen wir uns manchmal mit Dingen, die nicht damit zusammenhängen. Computerspielen, Fernsehen, Klatsch, Tratsch, Sport, Business, Mode, alles Sachen, die wichtig sind, in einem gewissen Rahmen auch in der Welt eine gewisse Bedeutung haben. Und doch gibt es andere Themen, die wichtig sind, von ewiger Bedeutung. Es gibt einen zweiten Mechanismus, der in diesem Vers zur Kleiderordnung und dem Stirnband Gottes, dem Stirnband der Priester zum Ausdruck kommt. Das Stirnband sollte aus reinem bzw. feinem Gold sein, das man erhält, wenn man es in Feuer läutert. Ähnlich lesen wir in Offenbarung, da in den Versen im Vers 3,18, ihr kennt den Vers, dass Jesus der Gemeinde in Laodicea sagt, ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir, das mit Feuer durchläutert ist. Und Petrus veranschaulicht in einem seiner beiden Briefe den Glauben durch einen Vergleich mit Gold. Er schreibt, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, ersetzt den Glauben sogar noch über das reine Gold. Bei den Priestern sollte also im alten Israel das Siegel heilig dem Herrn nur in reines Gold eingraviert werden. Das Siegel Gottes am Ende der Zeit kann nur in einen reinen, echten Glauben eingraviert werden, meine ich. Und lauwarm zu sein, was Jesus den Menschen in Laodicea und übertragen auch uns vorhält, heißt in dem Zusammenhang vielleicht, dass es an rettendem Glauben fehlt. Was aber ist rettender Glaube? Dem Gedanken möchte ich kurz nachgehen, weil es einen wichtigen Aspekt für die Versiegelung durch Gott beinhaltet. Wir lesen in Römer und Matthäus, das sind zwei Bibelstellen, die wir alle gut kennen, zumindest kennen, denke ich. In Römer 1,17 zitiert Paulus Habakuk und sagt und schreibt, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und in Matthäus 4,4 zitiert Jesus in der Zeit der Versuchung das fünfte Buch Mose und sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir haben jetzt zwei Aussagen. Paulus zitiert Habakuk, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, leben aus Glauben. Und Jesus zitiert das fünfte Buch Mose und sagt, der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Leben aus Glauben oder leben aus jedem Wort Gottes? Was stimmt? Wir sind aus gutem Grund davon überzeugt, dass beide Aussagen stimmen. Und somit sehen wir hier, dass Glauben und das Wort Gottes sehr eng miteinander verbunden sind. Was, wenn man genau darüber nachdenkt, naheliegend ist. Wir sollten also jedes Wort aus der Morgenandacht, aus der Bibellektion uns zu Herzen nehmen und versuchen umzusetzen. Wir lesen ja auch in Jesaja, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und dazu kommt noch, dass wer über Gott, seine Worte und die Liebe Jesu nachdenkt, wird in dieser Zeit nicht so leicht sündigen können. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch von anderen gehört habe. Zur Rolle des Heiligen Geistes bei der Versiegelung können wir durch den Vergleich zweier Parallelstellen, Matthäus und Lukas, etwas sehr Interessantes sehen. Es geht beides Mal um eine Erklärung, die Jesus gab, als die Pharisäer ihm vorwarfen, Dämonen mit dem obersten Teufel auszutreiben. Ihr kennt die Gespräche. Matthäus 12,28, hier steht geschrieben, Jesus spricht, wenn ich aber die Teufel durch den Heiligen Geist austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und in Lukas 11,20, dieselbe Stelle, da schreibt Lukas, dass Jesus gesagt hat, wenn ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, so kommt ja das Reich Gottes zu euch. Wir wissen, die Schrift ist inspiriert und Gott hat das aus gutem Grund gemacht, dass er Zeugen berufen hat, die Wahrheit in ihre Worte gefasst haben. Vielleicht mag die Erinnerung nicht 100% stimmen, aber liebe Freunde und Geschwister, genau das ist das, was wir erkannt haben in der Gerichtsforschung, in der Juristik. Wenn Zeugenaussagen zu 100% übereinstimmen, muss man vorsichtig sein. Die haben sich vielleicht abgestimmt, denn es gibt unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erinnerungen. Wenn Menschen hinterher etwas beschreiben, ist es nie zu 100% identisch. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben jetzt also zwei Parallelstellen und hier wird gesagt, der Heilige Geist treibt die Teufel aus, also Jesus durch den Heiligen Geist und Jesus durch den Finger Gottes. Der Finger Gottes, der auch die 10 Gebote in Steintafeln geschrieben hat, die werden hier synonym verwendet. Das heißt für mich, der Heilige Geist schreibt das Gesetz in unser Herz, er führt uns in die Wahrheit und deckt auf, was Sünde ist. Wir lesen auch im 2. Korintherbrief, dass wir ein Brief Christi sind, geschrieben nicht mit einem Stift, sondern mit dem Geist Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in unser Herz hinein. Wie aber schreibt der Heilige Geist das Gesetz in unser Herz? Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, meine ich, folgende Antwort. Indem wir über das nachdenken, was der Heilige Geist inspiriert hat, das Wort Gottes. Wir werden demnach versiegelt, indem wir unser Gehirn durch die Morgenandacht, durch Beten, durch Bibelstudium mit dem Heiligen Geist verbinden und zum Beispiel über das Gelesene nachdenken, während wir aufräumen oder dass wir über Gott reden, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Der Heilige Geist schreibt dann die Gebote Gottes in unser Herz und verändert uns zum Charakter Gottes hin. Das braucht Zeit, es geschieht, wenn wir das wollen und sanft. Heute wissen wir interessanterweise, dass das Gehirn sich auch anatomisch ändert, wenn wir etwas lernen. Das ist bei Kindern, wenn man da Neurochirurg ist oder sowas ähnliches, faszinierend. Bei Kindern kann man fast zuschauen, wie bei bestimmten Pflanzen, die sehr schnell wachsen. Aber auch bei älteren Menschen, das Gehirn ändert sich anatomisch, wenn man etwas lernt. Wenn man etwas zum ersten Mal macht, fällt es einem sehr schwer in der Regel. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Weg geht durch Gestrüpp, im Urwald vielleicht, wo man kaum durchkam. Wenn man diesen Weg öfter geht, dann fällt das leichter, bis es irgendwann selbstverständlich ist. Und genauso sind Gewohnheiten, die wir in unserem Gehirn auch physiologisch, also in einem bestimmten CT-Verfahren nachweisen können, diese Verbindungen lösen sich auf, ähnlich wie ein Pfad im Urwald zuwächst, selbst wenn er asphaltiert war. Es lohnt sich also, auch wenn es schwerfällt, sein Verhalten oder sich nicht sofort zu ändern, schlechte Gewohnheiten zu überwinden, dass wir dranbleiben und mit Gottes Hilfe auch Siege in Anspruch nehmen. Ellen White schreibt zu dem Thema, unsere schwächsten Punkte können so unsere größten Stärken werden. Das sollte Hoffnung geben. Man sieht das zum Beispiel bei zwei Sängern, die ich kenne, die ursprünglich gestottert haben und jetzt bekannte Sänger sind. Man sieht das auch bei Sportlern. Es gab einen, der eine Bewegungseinschränkung hatte und so lange geübt hat, bis er wirklich ein guter Sportler war. Der konnte das dann besser wie die anderen am Ende. Und im geistigen Leben bedeutet das vielleicht, dass wenn wir die Beziehung zu Gott pflegen, wird es uns immer leichter fallen, eine Gewohnheit daraus zu machen und Gott wird uns auch dann verändern. Und wenn wir dann Gottes Worte und Gebote in unserem Denken haben, werden wir mit Johannes irgendwann vielleicht auch sagen können, seine Gebote sind nicht schwer. Der zweite Mechanismus der Versiegelung ist also, denke ich, das Heiligen, das sich absondern von der Welt. Wir können beide Mechanismen, die ich heute angesprochen habe, auch im Sabbatgebot wiederfinden. Das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, denn viele denken ja, das Siegel Gottes wird am Ende der Zeit der Sabbat sein. Wenn die Frage aufkommt, Sabbat oder Sonntag? Ja, ich denke auch, dass es eine Verbindung hat. Und wir sehen auf jeden Fall, dass im vierten Gebot, im Sabbatgebot, beide Mechanismen enthalten sind. Dass sich erinnern, Gedenke des Sabbattags, erinnere dich. Und das Heiligen, dass du ihn heiligst. Um diesen Bereich kurz zu fassen, ich glaube, der Sabbat wird am Ende der Zeit das äußere Zeichen unserer inneren Gesinnung sein. Wenn wir den Sabbat trotz Widerständen halten, werden die Menschen sehen, das ist denen wichtig, da steckt was dahinter. Ich möchte kurz vor dem Abschluss meiner Predigt noch das Hohelied erwähnen. Wir lesen da im Hohelied 8,6, da spricht Salomo, der Sohn Davids, zu seiner Braut Sulamit. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz und wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer ist fest wie die Hölle. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Auch Jesus ist ein Sohn Davids und spricht zu seiner Braut, der Gemeinde, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Das Siegel Gottes ist diesem Bild folgend die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist, wie eine Flamme, das die Sünde verzehrt. Entweder in mir oder, wenn ich an der Sünde festhalte, mich weigere, sie aufzugeben, mit mir. Manchmal klagen wir vielleicht, wir bitten um Hilfe, eine schlechte Angewohnheit zu überwinden, was wir erkannt haben, dass es Sünde ist, dass es nicht passt, auch ungesund. Und wir sind manchmal enttäuscht, wenn das Wunder nicht geschieht, obwohl wir doch gebetet haben. So ging es in einem Gebetskreis bei mir, also in dem ich auch war. Vor allem auch, weil wir wussten, dass Gott es natürlich selbstverständlich auf einen Schlag wegmachen kann, wenn er will. Und dass er das auch manchmal getan hat. Ich glaube, natürlich kann Gott auf einen Schlag verändern, neu machen, klar. Und er hat es auch immer wieder getan, Menschen, die abhängig waren von Suchtstoffen, mit einem Schlag ganz vorbei, ohne Klinik und so weiter. Ein Wunder. Ich glaube, er tut das dann zum Zeichen natürlich. Und auch wenn derjenige vielleicht nicht die Möglichkeit hat, es alleine mehr zu schaffen, wenn er gesundheitlich oder moralisch so verletzt ist, da hilft dann Gott. Aber ansonsten, was wir selber erreichen können, freut sich Gott, wenn wir mitmachen, wenn wir immer wieder auch den Wunsch zeigen, ja Herr, ich möchte zu dir gehören. Anders als der Gegner, der einen gefangen nimmt, ohne überhaupt, dass wir das merken, ist Gott sanft. Er drängt sich nicht auf. Wir haben ja heute auch gelesen, was die Liebe ausmacht. Und Gott möchte auch uns die Möglichkeit geben, uns immer wieder die Möglichkeit zu geben, uns das zu bestätigen, dass wir zu ihm gehören wollen. Vor dem Hintergrund dieser Sorgen, die wir auch im Gebetskreis schon hatten, möchte ich nochmal die beiden Mechanismen in Bezug auf das Siegel Gottes benennen. Das Erinnern und das Heiligen. Und diese Prozesse brauchen gewöhnlich Zeit. Wir sollen dem Heiligen Geist erlauben, dass er die Sünde in uns verzehrt, dass er in unser Herz hineinschreibt und an uns wirkt. Ich wünsche uns Gottes Segen und Hilfe dabei. In Jesu Namen. Amen.